GFL Football. Der GFL-Podcast mit Thorsten Sell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. This is GFL Football Podcast. Und heute geht's mit Zucht und Ordnung zurecht. Ich habe zwei Gäste, die normalerweise in Sträflingskleidung oder Zebrakleidung oder wie auch immer das nennen wollt, rumläuft. Insgesamt kommen die beiden kumuliert auf 1200 Footballspiele. So viele habe ich in meinem Leben nicht gesehen, aber die meisten werden sie auch zusammen gepfiffen haben. Danica und Sebastian, herzlich willkommen hier im Podcast.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Ich habe eigentlich mit dem Fallstart gerechnet von euch beiden, aber es ist schön, dass ihr das getimt habt. Aber
wir sind außer Dienst.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid außer Dienst. Wirft man privat auch mal so eine gelbe Flagge bei euch zu Hause? Ist das tatsächlich so, dass man so, halt, stopp, Regelüberschreitung?
Ne, das kriegen wir zum Glück irgendwie andersrum hin. Da brauchen wir die Flaggen nicht.
Das ist sehr gut. Also, wie ihr euch schon gedacht habt, wir haben heute das Thema Refereeing. Und ich muss wirklich bei eurer Football-Bio muss ich wirklich drauf gucken, weil es ist wirklich enorm, was ihr da alles gemacht habt. Ich habe schon gesagt, also kumuliert, zusammengerechnet habt ihr knapp 1200 Spiele. Danica kommt auf insgesamt 567 Spiele, die du gepfiffen hast. Und Sebastian auf 47.
Ja, passt.
Das passt so. Ja. Wie geht das?
Wie geht das? Wir machen an den Wochenenden im Sommer nichts anderes. Also.
Aber das kannst du doch nicht nur mit GFL ableisten. Das geht. Wir sind Doppelspieltage mit dabei, oder?
Das sind Spiele im Landesverband, das ist GFL und das sind halt, wir hatten früher in unseren Hochzeiten, haben wir teilweise 4 Spiele am Wochenende gemacht. 2 am Samstag, 2 am Sonntag.
Also das heißt, ihr seid vormittags seid ihr zu einem, sage ich mal, Drittligaspiel gefahren und dann von da aus dann regional dann gleich weiter zum nächsten, oder wie?
So ungefähr. Wenn in Braunschweig auf der Roten Wiese ein Doubleheader ist am Samstag oder am Sonntag, dann ist morgens irgendwie oder mittags die Jugend dran oder keine Ahnung was und nachmittags dann eine andere Mannschaft und so kommst du auf so eine Anzahl von Spielen.
Himmel. Kriegt man denn nicht irgendwann einen Tinnitus von dieser Fox 40? Das ist die Trillerpfeife, die ihr ja benutzt, wurde mir irgendwann mal von einem Schiedsrichter gesagt. Oder gibt es da mittlerweile andere Pfeifen?
Nee, das ist immer noch unsere Standardpfeife, aber das geht. Also ich pfeife ja nach vorne und insofern, ich habe da mit den Ohren weniger ein Problem.
Also ich als Spieler muss dir sagen, das ist immer das Allerschlimmste, wenn du nicht glaubst, dass von irgendwo irgendwas herkommt und du einen Helm anhast und dann auf einmal ein Schiedsrichter neben dir ist und dann Tüte, denkst, nein, ist ja gut, wir haben es ja mitbekommen. Sebastian, du bist Bundesschiedsrichter-Obmann des AFVDs seit 2016.
Genau.
Und GFL-Commissioner-Schiedsrichter seit 2020.
Genau, richtig.
Wie unterscheiden sich diese beiden, also was bedeutet das de facto?
Okay, also das GFL-Amt, das beschränkt sich wirklich rein auf die GFL. Da geht es darum, die Ansetzung zu machen, die Schiedsrichter zu organisieren, zu gucken, dass wir an jedem Spielort möglichst eine ausreichende Crew vorhanden ist. Also ne, da geht es wirklich nur rein um die GFL. Als Bundesschiedsrichterobmann vertrete ich aber alle anderen Schiedsrichter in ganz Deutschland. Aber was heißt alle anderen? Auch natürlich die GFL-Schiedsrichter, aber alle Schiedsrichtenden in ganz Deutschland.
Weil das müssen wir auch erklären, also für die Menschen, die sich da nicht so richtig auskennen oder beziehungsweise die das neu hören. Der AFVD ist ja der Hauptverband American Football, genau. Deutschland. Da sind ja aber auch unter anderem, glaube ich, auch die Cheerleader und auch Flag Football und alles andere, was mit Football zu tun hat. Genau. Und die GFL ist ja nur untergliedert oder beziehungsweise aufgestellt in GFL 1 und GFL 2.
Korrekt.
Jetzt haben wir ja gerade gesagt, dass ihr gerade in der Offseason seid. Wie viel Arbeit habt ihr als Referee tatsächlich dann in der Offseason? Also Regeländerungen, irgendwelche Meetings, Schulungen oder sonst irgendwas. Ja. Gerade auch Danica, du bist ja, und das muss ich auch wieder nachgucken, Schiedsrichter-Lehrwert, weil es muss ja alles auch richtig seine Richtigkeit haben. Also alles, was dann sozusagen Refereeing ist und das Schulen, das passiert dann in der Offseason.
Das meiste davon passiert tatsächlich in der Offseason, genau. Also was andere so Offseason nennen, das ist für uns eigentlich nur Football-praxisfreie Zeit. Denn die Saison ist Mitte, Ende Oktober dann irgendwann durch. Manchmal sind im Landesverband tatsächlich nach dem German Bowl dann auch noch Spiele oder nochmal Scrimmages, Freundschaftsspiele. Die Jugendauswahlen treffen sich nochmal zu einem Turnier. Und irgendwann Ende Oktober geht es dann tatsächlich so in die Phase, wo auf dem Football-Rasen dann Ruhe ist. Dann fängt es bei uns aber tatsächlich schon wieder an, wie du schon sagtest, mit den Regeländerungen, dass wir schauen, was gibt es für Regeländerungen zur neuen Saison. Wir bereiten unsererseits Lehrgänge vor, weil wir auch in der Ausbildung entsprechend tätig sind, also die Schiedsrichter in unserem eigenen Landesverband in Niedersachsen weiterbilden. Und da sind letztendlich ja auch alle Lehrwarte in allen Landesverbänden miteinander verknüpft und bereiten ihrerseits ihre Lehrgänge vor. Und das fängt halt eigentlich schon an, in dem Moment, wo wir die Footballschuhe für die Offseason auf dem Feld halt entsprechend auf den Dachboden bringen, dann holen wir die Lehrgangsmaterialien raus.
Hat man da dann irgendwann so eine Phase, wo man sagt so, nee, komm, lass. Oder guck mal, also ich meine, NFL läuft ja dann auch mehr oder weniger, wenn die GFL-Saison dann zu Ende ist, ja, bis Januar. Könnt ihr solche Spiele eigentlich noch genießen oder ist man da gleich so, Moment mal, wir haben jetzt hier, let me talk to America, solche Momente, dass ihr mit refereed quasi.
Das geht eigentlich. Also wir gucken am Wochenende, wenn NFL läuft, wenn College läuft, dann gucken wir das auch. Ja. Ich will nicht sagen, dass wir es nicht bewusst gucken, aber wir gucken es irgendwie, sind aber irgendwie nebenbei mit was anderem beschäftigt. Es läuft so ein bisschen nebenbei. Ja. Aber wir gucken weiterhin die Footballspiele, auch wenn wir eigentlich gerade Pause haben. Das machen wir trotzdem.
Also damit ganz, man auch
ganz ein bisschen ohne geht es irgendwie nicht.
Ja, verstehe. Ja, ich meine, also wie gesagt, eine irre Anzahl von Spielen. Ich glaube, wenn man da die Leidenschaft nicht hat, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, glaube ich, bei dem, was ihr da macht, dann kann man das gar nicht machen. Ich habe einen Ausspruch gehört, beziehungsweise ich würde gerne etwas zitieren. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber der Ausspruch lautete: Wenn man nicht weiß, wer das Spiel am Ende des Spiels nicht weiß, wer das Spiel geleitet hat, dann haben wir alles richtig gemacht.
Ja,
ist so. Genau, ist so. Ja, würde ich auch unterschreiben.
Wie denn funktioniert
letztendlich,
das?
Letztendlich soll ja die Ausbildung überall gleich sein.
Ja.
Und man darf wirklich nicht merken, wer steht auf dem Platz, weil es gibt Regeln und es gibt eine Philosophie zu diesen Regeln. Ja. Und im Grunde genommen ist ja jeder Schiedsrichter dazu angehalten, das auch genau so umzusetzen. Natürlich gibt es immer so ein gewissen Spielraum, in dem man sich bewegen kann, und es stehen halt Menschen auf dem Platz, ne? Und die sind nicht alle gleich, das sind keine Maschinen und jeder hat auch ein anderes Empfinden für bestimmte Dinge, aber im Grunde genommen ist es völlig korrekt, die Spieler, die Coaches, alle am Spiel Beteiligten sollen eigentlich gar nicht merken, wer auf dem Platz steht, weil wir natürlich immer bestrebt sind, möglichst einheitlich das ganze Spiel zu begleiten und zu leiten. Ja. Weil das auch eine gewisse Verbindlichkeit herstellt, ne? Und wenn es jede Woche unterschiedlich gehandhabt werden würde, dann wissen ja weder Coaches noch Spieler, woran sind sie tatsächlich und wo sind meine Leitplanken, wo darf ich mich bewegen, ne? Und es ist natürlich umso einfacher für alle Beteiligten, wenn diese Leitplanken an jedem Spieltag gleich sind. Und das ist unser Bestreben.
Wie schwer oder wie einfach fällt das? Oder beziehungsweise was für ein Grundverständnis muss man für diesen Leitfaden haben, damit das wirklich tatsächlich Woche für Woche abgeleistet werden kann? Also was ist die Grundlage für einen guten Referee?
Also die Grundlage ist, glaube ich, oder zumindest versuchen wir das so unseren Leuten auch beizubringen, wir sind das dritte Team auf dem Platz. Also es wird zwar viel über Schiedsrichter, egal ob das im Football oder in anderen Sportarten ist, geschimpft oder auch nicht geschimpft, aber es geht nicht ohne uns und manchmal geht es vielleicht auch nur schwierig mit uns. Aber wir sind einfach das dritte Team auf dem Platz, was dazugehört. Ohne uns läuft es nicht. Die Leute kommen aber nicht wegen uns ins Stadion und das muss sich einfach jeder bewusst machen. Also ich kann zwar ganz toll Flaggen werfen, wenn ich das im Stadion mache, dann jubelt aber keiner. Dann findet das mindestens die Hälfte doof. Und damit muss man einfach, das muss einem klar sein, dass man einfach dieses Spiel begleitet. Also leiten finde ich auch immer so ein bisschen schwierig. Ich begleite das Spiel eher. Und wenn man sich das einfach bewusst macht, dass man dieses Spiel begleitet und dafür sorgt, dass alle zusammen einen schönen Nachmittag haben, ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung, die du haben musst, damit es am Ende des Tages auch tatsächlich funktioniert.
Im Schwimmbad würde man Bademeister sagen, aber das würde eurem Berufsstand beziehungsweise eurem, also ich habe das jetzt einfach mal Berufsstand genannt, aber eurem Hobby oder eurer Leidenschaft ja viel mehr, wie, wenn man, wie gesagt, ich stolper immer wieder über diese schiere Menge an Footballspielen.
Wir machen das ja auch schon ein paar Jahre.
Ja gut, dazu kommen wir ja gleich. Aber bevor ihr angefangen habt mit Refereen, Danica, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast ja bei den Lady Lions damals gespielt bis 2003 und hast mit dem Refereeing angefangen 2001. Das genau. Heißt, du hast ja schon während deiner Spielzeit gepfiffen.
Richtig, genau.
Wie geht das als aktive Spielerin?
Indem man am Wochenende eigentlich gar nichts anderes mehr macht, außer Football. Und entweder man steht halt mit Ausrüstung auf dem Platz oder man steht, also irgendeine Ausrüstung hat man halt immer an, ne? Entweder die Spielerausrüstung oder die Schiedsrichterausrüstung.
Aber nehmen wir mal den Perspektivwechsel an. Du bist Spielerin und bist in deinem Spielbetrieb und dann gibt es da eine Refereeing-Entscheidung, mit der du nicht ganz zufrieden bist. War das manchmal Konfliktpotenzial während des Spiels? Also was heißt Konfliktpotenzial? Aber hast du dir dann, kommt man da auch dann ins Fachsimpeln und diskutieren?
Tatsächlich war das bei mir sehr selten der Fall, weil man im Spiel einfach so fokussiert ist auf das Spiel selbst als, ne, als Spielerin, dass man da natürlich mal mit der einen oder anderen Situation gehadert hat. Aber dadurch, dass ich ja beide Perspektiven kannte, konnte ich mich natürlich auch immer so ein bisschen in den Schiedsrichterkollegen reinfinden. Ja. Man kennt sich dann natürlich auch untereinander, ne? Und man weiß, wie der Ausbildungsstand des jeweiligen Kollegen ist. Und als Spielerin ist halt der Fokus auf dem Spiel und als Schiedsrichter ist der Fokus halt als auf die andere Tätigkeit. Ja. Ne?
Das ist aber auch so ein typisches Mann-Frau-Ding. Also bei den Männern ist das klar. Wenn wir da eine falsche Entscheidung auf dem Feld bemerken und das vermeintlich besser wissen, dann lassen wir das alle wissen, dass wir das besser wissen. Jo. Weil wir sind ja Klugscheißer.
Ja, das ist klar.
Bei den Frauen ist das aber nicht das Ding. Also Danica hatte mir am Anfang auch mal erzählt, dass sie auch Schiedsrichterin geworden ist. Also nicht nur, weil Schiedsrichter gebraucht werden, sondern weil es ja auch für das eigene persönliche Spiel von Vorteil ist, wenn man weiß, was man darf und was man nicht darf. Das habe ich so bei männlichen Footballspielern so noch nie erlebt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit dem Wissen von heute nochmal spielen würde, dann würde es sehr lustig werden.
Das wäre cool.
Boah, ja. Das klingt aber so ein bisschen passiv-aggressiv und dann hier nochmal zwicken und da nochmal halten und ja, nee, das darf ich aber in der Situation und überall, ja. Folgendes im Regelbuch steht unter Abschnitt so und so, ich darf das. Okay, gut. Bei dir war das ja so, dass du nach deiner, also wenn ich das richtig gelesen habe und richtig recherchiert habe, nach deiner aktiven Football-Karriere angefangen hast mit dem Refereeing. Ja. Wie kam es zu der Entscheidung?
Ich konnte aufgrund von Rückenproblemen, die ich damals hatte, bevor ich Football gespielt habe, habe ich lange Jahre Hockey gespielt. Ja. Und dann mit dieser gebückten Körperhaltung übers Feld zu laufen, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Da war man noch nicht so, was das Sportmedizinische so weit war, wie man sich da vorbereiten und aufwärmen soll und sowas. Ja. Das ging dann irgendwann nicht mehr mit Football. Ich wollte dem Sport aber treu bleiben, weil Football ja ein cooler Sport ist und eine coole Gemeinschaft ist. Und deswegen war für mich dann, ja, ich will nicht sagen klar, aber das war dann eine Option. Gut, dann wirst du Schiedsrichter. Und so ist es dann gekommen.
Und bist mehr oder weniger dabei geblieben. Aber wie, genau, wenn man anfängt, Schiedsrichter zu werden, weil wir haben jetzt ja gerade auch ein bisschen über den Nachwuchs gesprochen und Schiedsrichter werden gebraucht. Ja. Wie sehr erschlägt einen dann wirklich tatsächlich das Regelwerk?
Komplett.
Das, ja, total.
Komplett.
Es ist, was, also Spieler oder auch Coaches, die zu uns kommen und eine Schiedsrichterlizenz machen, die lernen das Spiel, das ist auch was wir den Leuten vorher sagen, die lernen das Spiel nochmal komplett neu kennen. Okay. Weil es eine völlig andere Welt ist. Weil du einfach einen völlig neuen Blickwinkel bekommst, den wir dir aufzeigen. Und deswegen ist das was, was, ja, das erschlägt dich schon. Aber deswegen versuchen wir auch, dass unsere neuen Kolleginnen und Kollegen im Lehrgang selber das Buch eigentlich gar nicht in die Hand nehmen, sondern wir arbeiten mit anderen Materialien, wir bringen ihnen die Sachen anders bei. Weil die Sprache, die in diesem Buch steht, die verstehst du gar nicht. Du musst erstmal die Vokabeln lernen, um dieses Buch zu verstehen. Und das dauert einfach, das dauert seine Zeit.
Verstanden. Was ja aber natürlich dann auch eine gewisse Weise ja auch eine Faszination darstellt, einfach was Neues zu lernen. Gab es, also ich meine, wir sind ja jetzt unter uns und hört ja keiner zu, wir sind entre ja nous, hier nur, ja, ja genau, mhm. Entre nous. Gab es so Regeln am Anfang, wo ihr angefangen habt mit dem Refereen, wo ihr gedacht habt, was soll das denn? Was ist das denn für Quatsch? Boah. Was ist die kurioseste Regel, die ihr pfeifen müsst, und es muss auch gar nicht wertend sein, aber was ist die kurioseste Regel für euch?
Da Boah. Fällt mir jetzt ad hoc irgendwie gar nichts ein, das was irgendwie kurios ist.
Also da stecken wir, glaube ich, mittlerweile auch
ja, ich wollte gerade sagen,
weil wir die ganzen Hintergründe dazu kennen, warum es so ist und nicht anders.
Ja. Und Regeln entwickeln sich ja auch. Also die sind ja nicht von Anfang an so gewesen, wie sie jetzt sind, sondern es ist ja wirklich eine Entwicklung, basierend auf ganz vielen Statistiken in den USA mit Verletzungen etc. Und das ist ja so ein Prozess. Und jede Regel hat irgendwie schon ihren Sinn. Ob die Auslegung, wie man sie handhaben soll, immer im Sinne des Sports oder vielleicht auch im Sinne der Zuschauer ist, das ist ja auch ein Faktor. Da kann man drüber streiten, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber jede Regel hat ja doch wirklich schon ihren Sinn. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass da irgend so ein Kuriosum mit dabei ist. Nee, aber das sehen Spieler und Coaches vielleicht ganz anders.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, also bei mir ist das tatsächlich so, weil ich hatte neulich mit ehemaligen Mannschaftskollegen habe ich noch einen Chat, also es ist dann so ein Alumni-Chat, also da Grüße gehen raus an die ehemaligen der Hannover Musketeers an der Stelle. Ob es denn Kevin Herbst übrigens auch in dem Chat.
Ja, Mensch. Kevin.
Auch, schön, genau, auch Kevin. Genau, auch ein Kollege von euch, genau, mit dem habe ich damals zusammengespielt. Und da ging es um die Passberechtigung eines Wingbacks beim Field Goal und in welchem Raum der mögliche Receiver bei einem Fire Call vorher blocken darf, bevor er auf eine Route geht und ob er dann nicht eigentlich nicht mehr passberechtigt sein müsste. Der ganze Chat, also ich habe mein Handy in die Hand genommen, als der Chat, ich glaube, es waren 75 verschiedene WhatsApp-Nachrichten. Wir hatten unter anderem auch zwei von Kevin, die aber auch nicht den Rest nicht wirklich zufriedengestellt haben. Und das ist, also wenn so eine Meute Menschen, die auch wirklich lange im Football sind, dann über sowas schon diskutieren können. Also wie läuft das dann bei euch ab? Wir haben übrigens herausgefunden, übrigens nochmal, um es aufzulösen, wir haben es herausgefunden, innerhalb von der einen Yard-Linie Downfield darfst du jemanden anblocken und trotzdem auf die Passroute gehen, weil ansonsten würde der Fire Call bei einem Field Goal ja auch nicht funktionieren. Wenn die dann auch eine passberechtigte Nummer haben, beziehungsweise die dann angemeldet ist, wenn sie nicht passberechtigt ist, das haben wir alles rausgefunden.
Na, immerhin.
Super.
Sehr gut.
Sehr gut.
Also diese Diskussionen verlaufen bei uns aber letztendlich genauso, und die sind genauso detailverliebt. Also wir müssen zum Beispiel jedes Jahr, damit wir unsere Lizenz verlängern, müssen wir einen Vortest, also einen 70-Fragen-Test bearbeiten. Und dieser 70-Fragen-Test ist ein Open-Book-Test. Also wir können die Bücher benutzen, wir können das Regelbuch benutzen, wir können uns in Gruppen zusammensetzen, wir können das alleine machen, so wie wir lustig sind. Und wenn wir dann, wir machen das bei uns in Niedersachsen so, dass wir das erstmal selber machen, alleine machen und uns dann an einem Abend treffen und die Fragen dann alle durchgehen. Ich sag mal so, bei 80% der Fragen ist das kein Problem, weil wir da alle größtenteils die gleichen Antworten haben. Aber sobald wir anfangen, über Fragen zu diskutieren, dann wird es genauso kleinteilig, dann wird es genauso detailverliebt, weil es tatsächlich manchmal einfach auf diese Nuancen ankommt am Ende. Und das können wir genauso gut. Das kriegen wir hin.
Aber das ist ja dann auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass ihr auch manchmal dann struggelt. Aber dann ist das ja dementsprechend auch das, was man ja auf dem Feld ja auch sieht, dass ihr dann ja auch die Zusammenarbeit habt. Also das heißt, wenn der Backjudge dann zum Beispiel eine Flagge wirft und der Umpire das irgendwie anders gesehen hat, dass dann da auch diskutiert wird. Wie heiß geht es eigentlich in solchen Rudelbildungen von Schiedsrichtern oder Referees, um es möglichst genderneutral zu beschreiben, wie heiß geht es daher? Und ist dann wirklich tatsächlich der Whitehead an der Stelle dann auch wirklich tatsächlich so, nee, ich mache jetzt hier eine Entscheidung, so ist das? Oder wie doll ist da die Überzeugungskraft der anderen Referees?
Also der Referee ist tatsächlich das Sprachrohr für die Crew nach außen. Es hat jeder Schiedsrichter auf dem Feld einen eigenen Aufgabenbereich. Das ist in Zonen aufgeteilt und diese Zonen überschneiden sich natürlich in bestimmten Situationen. Und genau das ist auch wirklich wertvoll, weil man Spielsituationen einfach aus verschiedenen Blickwinkeln sehen kann. Von der einen Seite kann das eine richtig fiese Passbehinderung sein. Auf der anderen Seite sah es vielleicht nach gar nichts aus, weil der Kollege halt entsprechend die Spieler vielleicht irgendwie im toten Winkel hatte, nicht komplett gesehen hat, die Situation nicht von Anfang an gesehen hat, weil er noch eine andere Aufgabe hatte oder ein anderer Spieler im Weg stand oder wie auch immer, ne? Und dann ist es auch umso wertvoller, wenn man irgendwie auch nochmal eine zweite Meinung bekommen kann in bestimmten Situationen aus einem anderen Blickwinkel, ne? Oder man hat den Catch vielleicht gar nicht vollständig sehen können, weil noch ein Spieler dazwischen stand und kann ein anderer Kollege helfen. Deswegen sind wir auch so viele auf dem Feld und wir boxen quasi das Spielgeschehen von außen nach innen so sternförmig ein.
Das ist eine sehr, sehr schöne und bildhafte Beschreibung, weil also das ist ja auch in dem Themenkomplex mit den Grenzen und den Leitplanken, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, ist das sehr interessant. Das, was ich auch an Thema Rudelbildung, ich habe das Wort absichtlich genommen, weil ich es jetzt nochmal aufgreifen wollen würde. Mir ist mal aufgefallen, das ist wirklich beim Football, und das glauben mir immer ganz viele Menschen nicht, und ich finde es bei anderen Sportarten auch sehr, sehr störend, gerade beim Fußball, diese Rudelbildung um den Schiedsrichter. Mhm. Wieso? Aus welchem Grund ist das beim American Football zum Glück nicht?
Weil wir nicht allein auf dem Platz sind. Wir sind, in der GFL sind wir zu acht, bei den anderen Spielen meistens zu siebt. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil gegenüber einem Fußballschiedsrichter. Der hat zwar seine Assistenten draußen, aber der ist auf diesem großen grünen Acker, ist der erstmal alleine unterwegs. Und wir sind halt nicht alleine. Wir haben mindestens einen bei uns in der Nähe, manchmal sogar zwei oder drei, die uns irgendwie zur Seite stehen können. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den wir einfach haben. Ich mag diese Rudelbildung beim Fußball auch überhaupt gar nicht, zumal sie jetzt ja, ne, mit ihrem Videobeweis, und trotzdem treffen sich die Spieler alle beim Schiedsrichter und belabern ihn, obwohl ja gerade im Hintergrund jemand guckt, wie es denn eigentlich war. Also seid doch einfach ruhig, guckt, wartet kurz einen Moment ab und dann habt ihr die Entscheidung. Ob sie gut oder schlecht ist, völlig, völlig egal, aber wartet einfach einen Moment. Und dieses Problem, das werden wir im Football hoffentlich, aber das glaube ich nicht, werden wir dieses Problem nie haben.
Also ihr nehmt das aber auch genauso wahr, wie ich das wahrgenommen habe, dass es das in der Football-Kultur sozusagen oder im Spielverlauf natürlich dann auch mal gibt bei strittigen Entscheidungen, aber in der Form, gerade auch mit dem Anfassen und dem Schubsen des Schiedsrichters.
Nein, überhaupt nicht. Natürlich gibt es immer mal Entscheidungen, die findet irgendwer doof. Ne, 50% finden die Entscheidung immer doof. Das gehört zum Spiel, das gehört zu der Show dazu. Ja. Aber am Ende, das war es dann auch. Also ich habe jetzt in meinen Jahren, die ich das jetzt schon mache, ist mir das nie irgendwie untergekommen, dass ich da große Probleme mit hätte.
Ich hab eine komplett andere Theorie. Und zwar nehme ich da mal einen dritten Sport noch mit rein in die ganze Diskussion, und zwar Rugby. Weil wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt an die letzte Weltmeisterschaft denke, ist ja auch großartig. Bei den Fernsehübertragungen, das ist ja Wahnsinn, mit welchem Respekt die Spieler tatsächlich dem Schiedsrichter gegenüber oder der Schiedsrichter-Crew gegenüber sind. Und dadurch, dass du es ja immer auch hörst und die ja auch sehr viel aktiver mit diesem Videoschiedsrichter arbeiten, hörst du ja auch, wie die mit den Spielern umgehen. Und da ist wirklich Gewehr bei Fuß, wenn da eine Ansage gemacht wird, ist das so. Kann es vielleicht tatsächlich daran liegen, dass einfach die Disziplin im American Football oder dann zum Beispiel auch beim Rugby an sich in der Sportart sehr viel höher ist als beim Fußball? Jetzt habe ich euch.
So. Ja, kann ich mir wirklich gut vorstellen, zumal es sich ja viel einfacher eine Parallele zum Rugby ziehen lässt als zum Fußball. Ne? Gar keine Frage. Ich denke, das hat tatsächlich was mit dem Aufbau des Trainings zu tun. Hat letztendlich auch was mit der Geschichte des American Football zu tun. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man die Parallele zum Rugby da in der Hinsicht ganz gut ziehen kann.
Also ich glaube, einem Footballspieler ist relativ schnell, wenn er anfängt mit dem Sport, klar, dass er ohne die anderen, ja, Offense, Defense, jeweils 11, Special Teams, also dass er einfach durch die anderen Mannschaftsteile nicht einen Zentimeter nach vorne kommt. Und es nicht, also deswegen ist, glaube ich, einfach dieser Grundrespekt, den man seinem Gegenüber und seinem Nebenmann hat, der ist, glaube ich, ein anderer als im Fußball. Ich möchte jetzt den Fußballer nicht zu nahe treten, um Gottes Willen. Vielleicht ist das, wäre das eine Erklärung, die man da heranziehen kann. Maybe.
Spannende Sache auf jeden Fall. Also, weil die Diskussion führe ich halt relativ häufig mit Menschen aus dem Fußball, die dann sagen, ja, warum und hier und da und warum sprechen sie nicht mit dem Schiedsrichter, wo ich dann immer eigentlich nur zur Erklärung komme, ja, und dann? Ich meine, die haben
vielleicht, gepfiffen, was soll's. Vielleicht ist das auch so ein Mentalitätsding. Also dadurch, dass unser Sport ja nun aus den USA kommt und wir viele oder einen starken Einfluss aus den USA haben, der amerikanische Sportzuschauer ist es ja gewohnt, dass er Pausen zwischendrin hat, weil Werbung ist, weil irgendwas sich im Video angeguckt hat. Vielleicht ist da ein ganz anderes Vertrauen einfach in den Schiedsrichter oder in das System dahinter, weil es einfach ja ganz anders, weil sie es ganz anders gewohnt sind. Vielleicht ist es, keine Ahnung, also es wird jetzt sehr philosophisch, aber vielleicht kann es auch sowas sein, keine Ahnung.
Herzlich willkommen zum This is GFL Football Philosophen Talk. Das Ganze wird euch präsentiert von New Yorker. Heute zu Gast Platon und Aristoteles. Genau. Und das Ganze wird aufgenommen von Omer. Sei es drum. Ja, ganz genau. Anschließend an die Frage, gerade was die Disziplin und Regelverstöße sind, könnt ihr euch daran erinnern, was die größte Yardstrafe ist, die ihr jemals verhängen musstet und was ist passiert?
Ach, das ist ja langweilig, weil wir können ja maximal 15 Meter pro Flagge. Vielleicht liegt noch mal eine zweite oder eine dritte, aber
so.
Mehr als 15 geht ja nicht. Also wir hatten mal in einem Spiel tatsächlich ein ganz, ganz böses Targeting. Dem Spieler würde ich noch nicht mal irgendwie Absicht unterstellen, aber es ist einfach, also Kategorie dumm gelaufen. Ne? Da knallte wirklich einmal der Helm gegen den Helm. Ja. Und wir hatten da keine andere Wahl, als ihm leider zu sagen, dass er nicht mehr am Spiel teilnehmen kann.
Ja.
Woraufhin es in der Teamzone sehr, sehr tumultig wurde und übelste Beschimpfungen und Beleidigungen hagelte. Und dann hatten wir tatsächlich mal drei Flaggen, eine für ein Targeting und zwei dann noch für ein unsportliches Verhalten, weil es ging einfach nicht mehr anders. Das waren dann halt mal 45 Meter. Aber das ist jetzt ein Beispiel, was mir aus den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich einfällt.
Wir hatten mal einen Spieler, der ist auch vom Feld geflogen. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, egal. Der ist vom Feld geflogen und hat dann, war dann der Meinung, auf dem Weg vom Feld in die Teamzone nochmal irgendwie zwei, drei dumme Sprüche fallen zu lassen und hat dafür nochmal jeweils noch zweimal 15 Meter für unsportliches Verhalten bekommen. Also waren am Ende, glaube ich, auch 40 Meter. Aber wie du sagst, das ist jetzt ein Beispiel von ja über 1200 Spielen, wo das mal irgendwie einmal vorgekommen ist oder zweimal.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also mir ist schon klar, dass 15 das höchste ist, aber es gibt ja dann auch kumuliert, ne, dass man dann halt aneinandergereihte Strafen und so weiter und so fort. Also 45 ist schon, das ist schon eine Ansage. Also das Kurioseste, was ich jemals gesehen habe, war Excessive Celebration.
Ja.
Mit unsportlichem Verhalten nach einem Touchdown.
Oh ja.
Die dann zu einer Ejection geführt hat. Das Kuriose an dem Spiel, wenn derjenige zuhört, oder an dem Spielzug, wenn derjenige zuhört, weiß er auch genau, wer gemeint ist. Das war der einzige Spielzug, den dieser Spieler an dem Tag gemacht hat.
Ah, das ist sehr ärgerlich.
Also es war nicht ich, das war, ich bin nie in die Situation gekommen, dass ich mal einen Ball fangen durfte, obwohl abgefangen schon, aber nicht in der Offense. Er erzielte einen Touchdown, Excessive Celebration, meinte dann händisch die Spieltafel, den Spielstand an der Spieltafel nearby standing selber zu tauschen. Und wurde dafür für die zwei Personal Fouls dann danach direkt ejected. Also es war ein sehr kurzer Arbeitstag.
Man kann alles einmal machen.
Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, also da war ich auch, also da war ich baff. Da war ich so, aber habt ihr das auch manchmal so, dass ihr dann einfach so in Situationen kommt, wo ihr sagt, so, wie konnte das, also.
Ach, na klar, also wir machen das jetzt schon so lange und waren jetzt so viel, schon auf so vielen Feldern unterwegs und denkst, du hast alles gesehen, aber vergiss es. Bei weitem noch nicht.
Nein, es kommt, wir haben noch längst nicht alles gesehen. Es kommt immer wieder was Neues hinzu, wo man sich denkt, so, warum macht er das jetzt? Warum tut er das jetzt? Oder manche Situationen sieht man ja schon voraus oder ahnt sie voraus, ist aber auf dem Feld zu weit weg, als dass man nochmal schnell rufen könnte, nein, lass es einfach sein. Ich sehe dich.
Lass es. Genau. Vorausschauendes Pfeifen an der Stelle. Kommt genau. Man dann wirklich auch tatsächlich, also wie sehr ist man dann darauf fokussiert, wirklich nicht aus seinem Charakter zu brechen und dann halt wirklich, also wenn ich das, was ich gerade beschrieben habe, hätte pfeifen müssen und den dann ejecten müssen, ich hätte nicht mehr an mich halten können. Ich hätte mich einfach nur totgelacht, weil es halt so kurios war.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist am Anfang, ist das, glaube ich, auch wenn man anfängt zu pfeifen, ist das auch echt schwierig, sich da wirklich, ja, doch, ich will nicht sagen zusammenzureißen, aber dass man sich da wirklich im Griff hat. Weil manche Sachen sind einfach total kurios, die du erlebst, wo du einfach denkst, das ist jetzt hier nicht gerade passiert, das war jetzt nicht dein Ernst, was du da gemacht hast oder halt auch nicht gemacht hast. Es gibt Dinge, die können wir ganz gut verstecken, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, ja, auf dem Platz, aber es gibt Dinge, die haben halt alle gesehen, da kannst du da nichts mehr verstecken. Da sind dir dann die Hände gebunden und dann musst du es durchziehen, ob du willst oder nicht.
Ja.
Das ist dann einfach so.
Gibt es, würdet ihr sagen, dass es private Danica und Sebastian und on-field Refereeing Danica und Sebastian gibt?
Absolut. Wir sind auf dem Platz, sind wir völlig, wir sind nicht völlig andere Menschen, aber wir gehen auf dem Platz völlig anders miteinander um als zu Hause.
Also untereinander.
Wir sind genau. Schiedsrichterkollegen. Also ich behandle Sebastian auf dem Platz wie jeden anderen auch. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Das gehört aber zu einer gewissen Professionalität auch einfach genauso dazu. Also es entstehen ja beim Pfeifen in der Community auch Freundschaften, ne? Und ob da jetzt gerade mein bester Kumpel mit mir auf dem Platz steht oder ein Kollege, den ich irgendwie gar nicht mag, darf auf dem Feld überhaupt gar keine Rolle spielen. Und auch in der Vor- und Nachbereitung darf das keine Rolle spielen, ne? Weil wir, von uns wird eine gewisse Professionalität erwartet und das ist auch völlig richtig. Und dieser Erwartung muss ich auch irgendwie nachkommen. Und das ist natürlich auch unser eigener Antrieb. Ne? Ja. Und also, wir haben ja auch noch andere Schiedsrichterkollegen auf dem Platz. Ne? Und wie sollen die mit uns umgehen, wenn wir da als Ehepaar tatsächlich auch rumlaufen und uns so auch ausgeben? Das funktioniert nicht. Also wir sind da einfach alle Kollegen.
Genau, das wäre höchst unprofessionell. Und deswegen können wir das nicht machen.
Und irgendwie sind wir auch schon Kollegen, wenn wir ins Auto steigen, um zum Spiel zu fahren. Ja. Also dann geht halt irgendwie der Schalter einmal um und wir sind im Schiedsrichtermodus.
Wie weit vorher seid ihr bei dem Spiel da und wie wichtig ist das tatsächlich, dass ihr dann schon im Vorfeld, also ich meine, wir haben uns ja öfter schon dann in Braunschweig vor den Spielen gesehen, dass ihr dann vorher schon mal irgendwie so die Sachen abklopft und was passiert da eigentlich? Ihr sprecht ja mit Coaches, ihr sprecht ja auch schon mit Spielern, Betreuern, wie auch immer. Was passiert bei euch Pregame?
Also die Vorbereitung auf ein Spiel beginnt schon in der Woche vor dem Spiel. Also nehmen wir mal jetzt das Beispiel, Braunschweig hat Samstag ein GFL-Spiel. So, und dann sind wir Samstag 18 Uhr ist Kickoff im Stadion. Das heißt für uns, wir sind vor Ort um 15.30 Uhr, also 2,5 Stunden vor Kickoff, trifft sich die Schiedsrichtercrew im Stadion. Die Vorbereitung auf das Spiel hat aber, ich sag mal, offiziell meist dann am Donnerstag vorher. Wir machen dann meist am Donnerstag vorher ein Video-Pregame, wo wir uns zu einem Videocall zusammenfinden und wo wir uns dann Dinge über das Spiel besprechen. Also wir müssen so ein paar organisatorische Sachen klären, wer fährt wie, wo, wann los und wer trifft sich mit wem für eine Fahrgemeinschaft, bla. So ein bisschen Kleinkram nebenbei, aber dann geht es letztendlich auch darum, dass wir uns auf das Spiel vorbereiten. Was gab es für besondere Situationen mit beiden Mannschaften in den letzten Spielen? Wir gucken uns Videoclips aus den letzten Spielen an. Gibt es besondere Formationen, die immer wieder gespielt werden? Gibt es Dinge, die sich wiederholen, worauf wir achten müssen, wo es vielleicht Probleme geben könnte? Das machen wir mittlerweile alles in so einem Videocall vor dem Spiel. Wenn wir dann am Spielort angekommen sind, dann geht es wirklich in Anführungszeichen nur noch darum, dass wir ankommen, dass wir uns auf Football einlassen, dass wir den Rasen mal riechen, dass wir den Ball mal in die Hand nehmen, dass wir uns wirklich auf dieses Spiel vorbereiten. Es gibt noch ein paar Besprechungen, klar, wir sprechen mit den Head Coaches vor dem Spiel, ob es besondere Spielzüge oder andere Dinge für das Spiel gibt. Dann muss der Passcheck irgendwann erledigt werden. Aber dann geht es tatsächlich in die individuelle Vorbereitung. Wir besprechen noch mal zwei, drei Sachen, wenn es irgendwas Neues gibt. Aber ansonsten bereitet sich größtenteils dann auch wirklich jeder schon individuell vor. Der ein oder andere geht nochmal laufen um den Platz, der andere fängt sich an zu dehnen, der andere trägt nochmal was, isst nochmal eine Kleinigkeit oder sowas. Das ist, also es klingt immer aufregender, als es am Ende ist, weil wir das mittlerweile alles in diesem Videocall ein paar Tage vorher schon machen.
Okay.
Ja, dann halt. Wir haben jetzt zum Beispiel, um mal so ein anderes Beispiel zu bringen, wir haben jetzt irgendwann angefangen, ich glaube vor 3 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, dass wir beim German Bowl oder jetzt GFL Bowl, dass wir mit der Schiedsrichtercrew, die für das Spiel eingeteilt ist, wir machen immer Freitagabend das Pregame vor dem Spiel. Wir gehen jetzt mittlerweile mit der Schiedsrichtercrew den Freitagabend auch mal ins Stadion. Das war, ne, dass du einfach, dass dieser Wow-Effekt, dass der nicht am Samstag 2 Stunden vor dem Spiel passiert, sondern dass der am Abend vorher schon mal passiert ist. Dass alle schon mal wissen, okay, das ist der Rasen, das ist das Stadion, so sieht das aus, so ist das Licht, dass dieser Moment schon mal durch ist. Und das ist das haben wir in den letzten Jahren jetzt wirklich gemerkt, dass das für viele so ein Hu, so das erste, oh, gut, wir sind da, es kann losgehen, Haken dran, das Thema ist erledigt. Und das versuchen wir halt am Spieltag selber, du kommst an, hast den Rasen einmal gesehen, hast ihn vielleicht auch mal angefasst, hast ein Bein in der Hand gehabt und schon, zack, geht der Schalter am Kopf um, du bist im Football-Modus.
Verstanden. Wir müssen ja letztendlich auch mit dem ersten Spielzug hellwach sein. Ne? Es kann ja jederzeit alles passieren. Und so ein Kick-Off-Return-Touchdown über entsprechend 90 Meter, 100 Meter, da musst du hellwach sein. Da musst du einfach da sein. Und das geht nicht, wenn man sich vorher mit dem Thema Football nicht beschäftigt hat, eine Stunde vorher zum Spiel kommt, sich umzieht und loslegt. Das geht nicht. Also auch wir brauchen eine Vorbereitung. Zum einen machen wir Warm-ups mit den Teams, dass wir uns die Teams bei ihren eigenen Warm-ups schon mal angucken, vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler nochmal sprechen. Vielleicht hat man in der Vorwoche irgendwas gesehen, was einem aufgefallen ist, oder man möchte einfach nochmal miteinander ins Gespräch gehen, weil nochmal eine Regelfrage ist oder wie auch immer. Und also wir müssen auch warm werden, nicht nur die Spieler. Bei uns ist es natürlich mental nochmal eine andere Vorbereitung irgendwie, als es natürlich bei den Spielern ist. Ne? Es ist einfach nochmal ein anderer der Fokus ist einfach natürlich ein anderer. Aber wir müssen halt hellwach sein mit dem ersten Spielzug. Und dazu muss man reinkommen und einfach Football vorher denken. Genau.
Inwieweit würdet ihr sagen, dass das auch gewertschätzt wird von allen Teilnehmern?
Das würde ich schon sagen. Also ich glaube, also in meiner Wahrnehmung erfahren wir da eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Danica sagte ja gerade, dass wir auch bei den Warm-ups, wenn die Teams vor dem Spiel ihre Spielzüge mal durchgehen, dann sind wir ja schon dabei, dann stellen wir uns dazu. Auch schon in den Positionen, wie wir auf dem Feld stehen. Das heißt, ne, ich würde mich dann inzwischen die Defense da irgendwie stellen. Danica steht hinten in der Defense, die Kollegen an der Seite. Du bist einfach ansprechbar und das ist für viele Teams, also sowohl für Spieler als auch für Coaches, extrem wertvoll, dass du einfach da bist und ansprechbar bist, zu was auch immer, ob das eine Regelfrage ist, ob das, Mensch, wie geht's dir, wie bist du hergekommen, bist du gut drauf und so. Also du kommst einfach mit den Spielern und mit den Trainern ganz anders ins Gespräch und das ist, finde ich zumindest in meiner Wahrnehmung auch in unserem Sport ein großes Plus. Wir sind eine relativ überschaubare Community und meistens triffst du die Spieler, die Coaches in anderen Städten mit anderen Jerseys irgendwann mal wieder. Und wenn du einfach da in der Kommunikation auf einer guten Ebene bist, dann ist das immer ein herzliches Wiedersehen und ein herzliches Willkommen. Und deswegen, also das Thema Wertschätzung nehme ich als sehr, sehr positiv tatsächlich wahr.
Ja, auf jeden Fall.
Für mich auch tatsächlich immer so gewesen, also das empfinde ich, oder also von als Perspektivwechsel dann als Spieler war das tatsächlich auch immer so, was aber auch dann wieder, glaube ich, in dem ganzen Sport geschuldet ist aus meiner Sicht. Ja. Was noch zum Abschluss, weil wir könnten das Gespräch noch endlos weiterführen, weil ich finde das wahnsinnig interessant, das Thema. Gerade auch so dieses Thema, was passiert eigentlich dahinter? Ich meine, wir haben uns jetzt mit Spielern unterhalten oder ich habe mich mit Spielern unterhalten, mit Coaches unterhalten, mit Offiziellen, allerdings von dem Verein. Mir ist das einfach wirklich tatsächlich wichtig, dass auch, wie du das ja gesagt hast, dieser dritte Teil oder diese dritte Mannschaft ja dann auch sozusagen gezeigt wird. Wir werden in den nächsten paar Wochen, Monaten, werden wir auch immer mal wieder Menschen ins Geschehen oder in den Podcast holen, die halt eben nicht auf dem Feld stehen und dann den Ball werfen oder das verhindern. Das war mir an der Stelle sehr, sehr wichtig. Für euch, was war die wichtigste Erfahrung oder die schönste Erfahrung, die ihr im Football bisher im Refereeing machen durftet? Ich kann ein Spiel gewesen sein oder wie auch immer, entschuldige.
Ich könnte das tatsächlich gar nicht auf irgendwie ein Spiel oder ein Ereignis irgendwie zurückführen, weil dazu gab es irgendwie viel zu viele schöne Momente. Ja. Also natürlich sind German Bowl-Teilnahmen immer was ganz Besonderes, wenn man dazu nominiert wird, weil das ja einfach zeigt, dass diejenigen, die das entscheiden, einfach Vertrauen in die Leistung haben. Das ist eine ganz tolle Bestätigung. Ein Highlight für mich war zum Beispiel die Teilnahme an der ersten Frauenweltmeisterschaft. Das war also einfach das komplette Event war der Wahnsinn. Es gibt aber auch Spiele im Landesverband, die einem unheimlich stark in Erinnerung bleiben, weil irgendwas Besonderes einfach passiert ist, weil es irgendwas Kurioses war oder wie auch immer. Wir hatten vor 2 Jahren eine Verabschiedung einer sehr langjährigen Kollegin und das war halt auch was ganz Besonderes, weil das auch, das war tatsächlich auch das Spiel bei den Spielern und bei den Coaches selbst so ein bisschen in den Hintergrund gerückt zum Ende hin, weil ja, alle wussten, okay, die steht jetzt hier in ihren letzten Spielzügen auf dem Platz und das ist irgendwie, das zeigt so dieses Football is Family und das sind ganz, ganz viele tolle Erlebnisse und das muss nicht immer ein Endspiel sein, sondern das sind einfach so ganz viele persönliche Erlebnisse, die das Ganze so besonders machen.
Das sind, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, es war Spiel A oder Spiel B. Sicherlich hatten wir ganz, ganz tolle Spiele und es gibt immer in jedem Spiel irgendwie ein schönes Erlebnis, aber ich würde das auch so unterschreiben, einfach diese Gemeinschaft oder die Menschen, die ich bisher durch den Sport kennenlernen durfte. Da sind ganz, ganz viele tolle, interessante, spannende Menschen dabei. Das Beispiel, was Danica brachte, die Schiedsrichterkollegin, die dann aufgehört hat vor 2 Jahren, mit der die kenne ich über mein halbes Leben. Ne? Also so lange sind wir mittlerweile schon auf dem Feld zusammen unterwegs gewesen. Und wenn du sowas am Ende sagen kannst, oder schön, wir haben eine Zeit lang haben wir Dave Likens immer irgendwie freitags oder samstags beim Einkaufen getroffen. Ja. Und wir haben irgendwann mal gesagt, also wenn wir einen Coach eines GFL-Teams oder auch eines anderen Teams beim Einkaufen treffen und er freut sich, uns zu sehen, dann machen wir weiter. Wenn das irgendwann nicht mehr ist, dann hören wir auf. Ne, einfach weil also dieses Zwischenmenschliche, finde ich, ist so, so wichtig. Und deswegen nicht Spiel A oder Spiel B, sondern einfach die Menschen, die wir so bisher kennenlernen durften. Also das ist für mich das echte Highlight an dem Sport. Egal ob Spieler, Funktionär, Coach, Schiedsrichter, was auch immer, völlig egal. Football ist, und das sind halt, ne, wir sind alle so ein bisschen komisch im Kopf vielleicht in manchen Momenten, aber das macht es halt aus am Ende des Tages.
Das macht es mir unglaublich schwer, diesen Podcast vernünftig enden zu lassen, weil das hat ganz viel Werbung, nicht nur für den Sport, für die Kultur, sondern auch für euer Team oder für euer Zutun zu einem erfolgreichen Footballspiel gebracht. Wenn die Menschen dort draußen sich jetzt geneigt fühlen, ach, Refereeing, ich glaube, das ist auch was für mich.
Sehr gut.
An wen können sie es erstmal sehr gut? Klar, weil Nachwuchs ja auf jeden Fall gefordert ist, wie überall im Sport. Wie können die auf euch zukommen? Wie kriegen die eure Kontakte? Geht das über den Verein oder zentrale Stelle?
Also es gibt sicherlich zentrale Stellen. Am einfachsten ist es, mir eine E-Mail zu schreiben. Das betrifft jetzt bitte auch, ne, je nachdem, wer das hier hört, nicht nur Niedersachsen, sondern ganz Deutschland. Ich würde die Kontakte entsprechend weiterleiten. Am besten mir eine E-Mail schreiben an sro@afcvn.de und dann leite ich das entsprechend weiter beziehungsweise antworte direkt drauf. Also am besten an mich wenden und ich verteile entsprechend.
Oder falls ihr das über irgendwelche sozialen Netzwerke oder sonst irgendwie was machen wollt. Sämtliche offiziellen AFVD und German Football League Accounts werden das sehr, sehr, sehr gerne weiterleiten. Genau. Danica, Sebastian, vielen lieben Dank für eure Zeit. Vielen lieben Dank für die Insights in das Leben zweier Referees. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden uns auf jeden Fall diese Saison noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Spätestens beim GFL Bowl, der wieder in Essen stattfinden wird. Eine wunderbare Veranstaltung werden wir uns mit Sicherheit sehen. Ansonsten in der Konferenz oder wie auch immer. Danke für eure Zeit.
Danke, dass wir da sein durften.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ihr habt noch ein Schlusswort, wenn ihr denn dann mögt.
Boah, ein Schlusswort.
Ein Schlusswort.
Jetzt wird es auch noch philosophisch.
Aber wirklich.
Sonst gibt es hier Zeitspielstrafen, ne? Denn du schmeißt dich eine Flagge für.
Ja, ich weiß, wir haben die Spielverzögerung, die Lay of Game. Mein Schlusswort wäre einfach nur, egal wer es hört, egal wer jetzt dabei ist, macht euch eine schöne Saison 2024 und bleibt alle gesund und verletzt euch nicht. Und dann sehen wir uns alle im Oktober in Essen hoffentlich.
Jetzt kommt Annika, das musst du jetzt toppen, bitte.
Was soll ich jetzt noch ergänzen und wie soll ich das jetzt noch toppen? Ich hätte jetzt eigentlich noch irgendwie mit so einem Mega-Joke gerechnet, aber letztendlich ist ja alles gesagt. Ne? Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und ja, wir sehen uns auf dem Feld.
Es war mir eine Ehre. Das war der This is GFL Football Podcast mit mir, Thorsten Sell, Danica und Sebastian Barth zu Gast. Das Ganze wurde euch präsentiert von New Yorker. Vielen Dank fürs Zuhören. Liken, subscriben und kommentieren. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich bin raus. Macht's gut.
This is GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell.